HR2 Kultur. Der Tag.
Mit Karin Fuhrmann. Guten Tag.
So, liebe Kinder, die Stunde ist zu Ende. Und jetzt kann ich euch ja auch verraten, wohin es auf Klassenfahrt geht. Es geht auf den Ponyhof.
Nein! Yes! Oh nein!
Also das Schönste ist eigentlich, dass man mit seinen Mitschülern Zeit verbringt und noch weiter zusammenwächst, eben außerhalb des Schulalltags.
Ja, ich fände es halt schön, um wieder mehr Abwechslung in den Schulalltag zu bringen, gerade weil wir jetzt eben so viele verpasst haben.
Der Wert, der in so einer Klassenfahrt drinsteckt, ist um ein Vielfaches höher, als was man dann mit an Risiken eingeht.
Klar, nochmal was erleben, aber eben leider auch nochmal einsaufen. Das kommt auch bei der Planung bei den Schülern deutlich raus.
Ich finde halt auch so eine Klassenfahrt eher so chilliger besser.
Ja, auf jeden Fall lange ausschlafen, dann vielleicht ein bisschen Programm, aber auch eher viel Freizeit.
Und ich denke mal, es ist dann cool, in einem anderen Land zu sein. Wenn man da zum Beispiel eine Klassenfahrt hat, dann lernt man ja auch etwas.
Da ist ja auch eine Klassenfahrt, kein Urlaub.
Aber ich hätte auch cool gefunden, wenn wir so eine Sache selbst entscheiden hätten dürfen, wo wir hinwollen oder so.
Unter Tupfingen, Buxtehude, Remscheid. Ein kleiner Schritt für uns, ein großer für die Menschheit.
Schnauze jetzt! Oder wir fahren nach Föhr.
Spanien? Auch geil.
Abgesagt, abgesagt, abgesagt. Zu dem, was alles nicht ging in der Corona-Zeit, gehörte bis vor wenigen Wochen auch die Klassenfahrt. Seit dem 18. Jahrhundert eigentlich fester Bestandteil der Schulzeit. Jetzt geht es wieder. Klassengruppen bevölkern wieder die Jugendherbergen, dürfen sogar Städteurlaub machen, wenn auch mit Corona-Auflagen und nur in Deutschland. Aber ist es jetzt nicht wichtiger, endlich Stoff nachzuholen, Mathe, Deutsch, Musik zu büffeln? Oder ist genau das gemeinsame Abenteuer an fremden Orten das, was Kinder und Jugendliche nach der Corona-Durststrecke brauchen? Mehr als Jugendherberge, ein Lob der Klassenfahrt haben wir uns heute auf die Fahnen geschrieben und beginnen mit den beglückten, unternehmungslustigen Schülern und Schülerinnen zweier osthessischer Schulen, die Stefanie Mosler getroffen hat.
Nein, Italien ist es nicht geworden und auch Österreich musste man eine Absage erteilen. Aber das hat der Reiselust keinen Abbruch getan. Die Vorgabe war, nur innerhalb Deutschlands durfte man verreisen. Die Zehner der Albert-Schweitzer-Schule in Alsfeld konnten also los. Endlich, muss man sagen. Und sie haben ihre Abschlussfahrt nach Berlin wirklich sehr genossen.
Es war eine sehr große Erleichterung. Es war einfach sehr schön zu wissen, so man kann jetzt tatsächlich fahren. So der Jahrgang vor uns hatte ja leider nicht das Glück. Da hatte ich auch eine Freundin, die dann auch sehr traurig war.
Erinnert sich Charlotte. Na klar, gab es ein paar Einschränkungen, zum Beispiel in den Museen. Aber das haben alle gewusst und sich dadurch nicht irritieren lassen.
Es war wirklich auch schon sozusagen wie so ein kleiner Urlaub, ja, seit 1,5 Jahren wieder mal wegfahren zu können und auch mit seinen Freunden das erleben zu dürfen, war sehr schön.
Dass die Zehner das erleben durften und auch der Abi-Jahrgang hier auf großer Fahrt war, haben die Kids natürlich auch ihren Lehrern zu verdanken. Allen voran Schulleiter Christian Boldoan, der sehr schnell handeln musste, damit das alles auch klappt.
Und wir hatten noch für die Oberstufe einzelne Fahrten nach Wien und an den Gardasee geplant. Also wurde Ende Mai, Anfang Juni relativ hektisch umgeplant. Aber wir haben es dann geschafft, dass unsere Großen alle innerhalb Deutschlands unterwegs waren. Die waren in Bayern, die waren an der Ostsee, die waren in Hamburg, die waren in Berlin.
Und haben sich endlich wieder als richtige Gemeinschaft wahrgenommen.
Sodass also wenigstens dieses gruppensoziale Ereignis einer Kursfahrt, ganz wichtig für die Identität einer Gruppe, dass das stattfinden konnte.
Ortswechsel. Auch in der Bonifatius-Schule in Horras bei Fulda füllt sich der Terminkalender. Sehr zur Freude der Grundschüler. Endlich geht wieder was. Es gab bereits eine tolle Lesung in der Turnhalle und nun auch noch echte Ausflüge, so mit Busfahren und gemeinsamen Frühstück, erzählen Antonia und April.
Ja, das war der Walderlebnistag. Da hatten wir eine sehr nette Försterin und die hat uns überall rumgeführt. Das haben wir mit allen vierten Klassen gemacht. Wir haben auch gerade momentan das Thema Wald in der Schule. Deswegen haben wir auch viel über Bäume und über Tiere dort erfahren.
Wir sind mit dem Bus hingefahren. Wir durften auch zugucken, wie ein Baum gefällt wurde. Wir haben Pause gemacht. Wir haben uns auf Baumstämme gesetzt. Ich fand es wieder cool nach der langen Zeit, wo man nichts unternehmen konnte mit der Klasse.
Und das soll es längst nicht gewesen sein. Schulleiter Christoph Pilz plant mit dem Kollegium und man merkt, das ist das Tüpfelchen, das den Schulalltag wieder so besonders macht.
Auf jeden Fall kam eine große Freude bei den Kindern auf. Nicht, dass sie hier unglücklich sind bei uns in der Schule, aber auf jeden Fall war es für sie ein besonderes Erlebnis, mal rauszukommen, diese Gemeinschaft zu erleben. Gerade für die Erstklässler und die Zweitklässler, die das überhaupt gar nicht kannten, war es natürlich mal ein ganz besonderer Höhepunkt im Schultag, die Schule zu verlassen und mit anderen Kindern einfach mal auf Wanderschaft zu gehen und einen gemeinsamen Vormittag zu verbringen.
Auch eine Klassenfahrt ist geplant. Zwar erst im Mai und auch nur in die Rhön, aber dass das klappen könnte, ist jetzt schon eine total aufregende Vorstellung. Für die beiden Freundinnen, aber auch für die gesamte Klasse.
Stefanie Mosler war an zwei osthessischen Schulen endlich wieder unterwegs sein dürfen. Das tut gut, so die einhellige Meinung. Aber deutlich wird auch, es gibt besondere Regeln für Ausflüge und Klassenfahrten, wie, wohin und mit welchen Corona-Auflagen. Auch Wulf Weritz, Lehrer an der Gesamtschule Paderborn-Elsen, hat es trotz allem gewagt. Guten Tag, Herr Weritz.
Guten Tag, Frau Fuhrmann. Ich freue mich sehr, dass ich bei Ihnen sein darf.
Ja, wir freuen uns auch. Ein ganzer Jahrgang, 10, 170 Schüler und Schülerinnen waren mit Ihnen und Ihren Kolleginnen auf Klassenfahrt in Berlin. Warum sind Sie denn trotz dieser besonderen, ja auch anstrengenden Situation auf Klassenfahrt gefahren? Was hat Sie angetrieben?
Ja, Sie haben ja viele Dinge schon gesagt. Die Schüler, gerade auch der Schulleiter, der zu hören war, auch. Die Kinder haben jetzt so anderthalb Jahre wirklich vor ihren Rechnern geschmort, waren zum Teil alleine und da ist eine Klassenfahrt, die Klassengemeinschaft stärkt, eine unglaublich wichtige Sache auch für die Schüler, die vielleicht normalerweise gar nicht so wegfahren können und ja in den letzten anderthalb Jahren ganz wenig gemacht haben. Und so die Bedenken, die eben zu hören waren, ja, muss ich jetzt noch Stoff nacharbeiten oder ähnliches, da kann man natürlich auch der Meinung sein, aber so eine Klassengemeinschaft oder so eine Klassenfahrt, die gibt nicht nur den Schülern viel zurück, sondern auch den Lehrern. Und das, was man da vielleicht an Zeit verliert, das kriegt man hinterher auch ganz schnell wieder zurück.
Aber was ja schon an Klassenfahrten immer anstrengend ist, es gibt im Vorfeld Fragen wie, wer geht mit wem in welches Zimmer, wie ist es mit Taschengeld, was passiert bei Regelverstößen und jetzt auch noch die Corona-Frage dazu. War denn das bei Kindern, Eltern und auch im Kollegium von Anfang an große Begeisterung für Ihr Unternehmen?
Also von Kindern und Eltern auf jeden Fall. Ich hatte mich da rückversichert, die waren also das war sofort klar, dass wir fahren sollten oder wollten. Im Kollegium war es eine geteilte Meinung. Es war natürlich, hatten Sie auch beschrieben, durch die Hygieneregeln und Bedingungen, die sich ja auch sehr schnell immer wieder änderten, war da schon eine gewisse Unsicherheit zu spüren. Wir haben uns sehr intensiv mit der Sache auseinandergesetzt und da auch dann darüber ausgetauscht und hinterher ein Konzept gefunden, mit dem alle einverstanden waren und wo wir auch alle mitgenommen haben. Wir sind ja eine Schule, eine Gesamtschule. Wir haben Kinder, die haben eine Gymnasialempfehlung, wir haben Kinder, die haben Förderbedarf und wir haben alle mitgenommen, auch die Kinder mit Förderbedarf und mit Integrationshelfern. Wir sind dann eben mit 170 Mann losgefahren und das hat sehr gut geklappt.
Und was hatten Sie für ein besonderes Konzept, weil Sie eben sagten, Sie haben ein Konzept entworfen, das hieß, Sie haben auch an verschiedenen Orten gewohnt, also nicht alle zusammen, Sie hatten Tests vorgesehen, was noch?
Genau, also wir haben dreimal getestet, wir haben uns mit den Gesundheitsämtern in Berlin und Paderborn auseinandergesetzt und da auch vereinbart, dass wenn da ein positiver Test gewesen wäre, wir hatten einen Lehrer dabei, der hatte ein Auto, der hätte dann in einem gewissen Zeitfenster dann auch die entsprechend kranken Kinder nach Paderborn zurückbringen können, sodass dann die Quarantäne in Berlin nicht notwendig geworden wäre. Und wir hatten auch entsprechende Versicherungen abgeschlossen und eben auch mit den Eltern und den Kollegen den ganzen Umgang und den Kindern natürlich auch gesprochen, wie man sich dann da verhält. Und das hat auch sehr gut geklappt.
Ja, alles im Griff. Offensichtlich war das auch nicht langweilig, was Sie so erzählen. Sie haben auch in Berlin jede Menge erlebt und unternommen. Sie waren auch im Bundestag. Geht denn das mit so einer Schülergruppe?
Nein, das ging mit der ganzen Schülergruppe nicht. Normalerweise ist das schon möglich, sowas mit 170 Leuten zu machen. Hier war das dann eine verkleinerte Gruppe. Das waren dann ungefähr 20 Schüler, auch wieder in Teilgruppen aufgeteilt. Umgekehrt war es natürlich so, das war ein ganz einzigartiges Erlebnis. Also auch im Bundestag ist das nicht los normalerweise. Und dann waren wir da eben mit 5 Schülern und einem Lehrer auf der Plattform vom Bundestag. Und das ist natürlich normalerweise nur dann möglich, wenn der
wir haben leider so ein lautes Nebengeräusch. Ich weiß nicht, ob Sie irgendwo vielleicht näher ans Fenster gehen können, besseren Empfang haben oder ruhig stehen bleiben, was auch immer. Genau.
Ja.
Wir waren beim Bundestag, aber ich wollte Sie da nicht unterbrechen.
Ja, genau. Wir waren da auf der Plattform und das war natürlich ein tolles Erlebnis, da mit 6 Menschen fast alleine zu sein. Und es war Sonnenschein, es war eine weite Sicht, also ganz fantastisch. Normalerweise ist sowas nur möglich, wenn der amerikanische oder israelische Präsident kommt, sagten die Menschen, die dort arbeiten.
Jetzt hört man da viel Begeisterung raus. Was haben denn die Kinder gesagt?
Die waren auch begeistert, klar. Also wir natürlich nur die Kinder, die dabei sein konnten beim Bundestag, aber wir haben auch eine Kanufahrt auf dem Landwehrkanal gemacht. Wir haben auch den Kindern viel Freizeit gegeben und ich glaube, jedes der Kinder, das teilgenommen hat oder der Jugendlichen, die hatten zu Hause viel zu erzählen und wir haben auch viel gelacht. Das war einfach eine tolle Sache.
Also auch für die Kinder, die, wo Sie eben nochmal hervorgehoben haben, für die das was besonders Besonderes war, also die Inklusionskinder oder auch Kinder, die vielleicht zu Hause sonst weniger erleben, war es offensichtlich ein besonderes, sehr besonderes Erlebnis. Aber hatten Sie, Herr Weretz, neben der ganzen Begeisterung vielleicht auch zwischendurch mal Sorge oder ein bisschen die Luft angehalten, was jetzt, wenn doch ein Test mal positiv ist, was, wenn was schief geht?
Ja, klar. Das kann man nicht verdrängen, das bleibt dabei. Am Morgen, als wir losgefahren sind, hatten wir das gehabt und wir hatten das auch, als wir zwischendurch getestet hatten. Das waren wir wahrscheinlich am nervösesten und wir waren natürlich auch glücklich, als wir zu Hause wieder alle Kinder heil ihren Eltern zurückübergeben konnten. Ganz klar.
Das heißt,
aber das war so und das war natürlich eine große Freude.
Also das heißt, es ist nichts passiert. Wie ist Ihre Bilanz? Was haben Sie selbst gelernt oder mitgenommen von der Fahrt?
Ich würde es auf jeden Fall immer wieder machen. Auf jeden Fall. Also wie gesagt, was man hinter von den Kindern, von den Eltern zurückbekommt, das ist viel mehr wert als das, was man an Aufwand hatte, was natürlich auch in diesen jetzigen Zeiten damit verbunden war.
Wulf Weretz, klassenfahrterprobter Lehrer in Paderborn, sagt nach der Klassenfahrt nach Berlin mit 170 Schülern und Schülerinnen, es hat sich gelohnt. Vielen Dank, Herr Weretz, für Ihre Schilderungen. Mehr als Jugendherberge, ein Lob der Klassenfahrt HL2 der Tag. Förderschulklassenfahrt heißt ein Hörspiel von den beiden Fernsehmoderatoren Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf. Darin geht eine Inklusionsklasse einer Förderschule auf Klassenfahrt, ebenfalls nach Berlin. Einerseits Klamauk, andererseits auch ein Bild der nicht so gut beleuchteten Ränder des deutschen Bildungssystems. Zuerst stellt die Klassenlehrerin sich und ihre Klasse vor. Jan Böhmermann hat ihr seine Stimme geliehen.
Ja, hallo, mein Name ist Sibylle Redkowski, ich bin 43 Jahre alt. Ich bin Lehrerin, Pädagogin mit Leib und Seele, das kann man schon so sagen, eine Vollblutpädagogin, seit 14 Jahren hier beruflich tätig an der Claudia-Nolte-Förderschule in Vechta. Ich bin auch Klassenlehrerin, seit meinem Referendariat eigentlich schon. Meine Klasse zurzeit ist die 9C, C wie Cäsar oder cool, wie wir mit den Schülern dann oft sagen, 9 cool. Die 9C ist eine Inklusionsklasse, also im Volksmund sagt man Normale und Behinderte zusammen. Da bin ich ganz froh, dass ich da eine pädagogische Hilfskraft in der Klasse habe, den Philipp Hamann. Der ist zurzeit unser Bundesfreiwilligendienstleister, also unser Bufti. Und da bin ich auch ganz dankbar, weil der mich halt auch enorm entlastet, auch jetzt auf der Klassenfahrt nach Berlin. Ja, also die 9C zusammenfassend gesagt hat momentan 16 Schüler plus eben die beiden Inklusionsschüler. Schwerpunktprobleme sind natürlich ganz klar der Migrationshintergrund von den meisten Schülern eigentlich. Dann die übliche Lernschwäche von eigentlich allen. Es hapert mit der Disziplin. Also für mich als Pädagogin ist das nicht immer leicht. Ist viel Gewalt ein Problem, natürlich klar. Aber ich bin sehr glücklich mit meinem Job und ich freue mich jetzt vor allen Dingen über die Klassenfahrt.
Die beginnt gleich. Die Förderschulklassenfahrt ist noch nicht zu Ende, fängt erst richtig an und wird auch noch dynamischer. Erschienen ist das Hörspiel bei Tacheles Roof Musik. Fortsetzung folgt auch bei uns, HR2 der Tag. Mathe-Klausuren gehören nur selten zu den bleibenden Erinnerungen der Schulzeit und wenn, dann zu den schlechten. An Klassenfahrten wiederum erinnern sich eigentlich alle. Lehrerstreiche, nächtliche Ausflüge in den Übernachtungstrakt der Klassenteile anderen Geschlechts oder auch die Abschlussdisco. Bleibende Erinnerungen hat auch mein Kollege Dirk Wagner.
Gleich zu Beginn eine Inhaltswarnung. Erwarten Sie jetzt keine intellektuell tiefschürfenden Erkenntnisse oder Jubelarien über das tolle Reklambuch, das bei der Klassenfahrt möglicherweise jemand heimlich im Bus gelesen hat. Es sind ganz andere, durchaus verklärte Erinnerungen, die bei mir hochkommen. Erstens, wie ich meinen Bart verloren habe. Zweitens, wie ich zum Schneepflug wurde. Und drittens, warum der beste Club, damals hieß das übrigens noch Disco, auf einem Campingplatz zu finden war. Das mit dem Bart war auf einer Klassenfahrt am Gymnasium, mitten in der Pubertät. Und wie das so ist in dem Alter, da wächst schon mal der erste dunkle Flaum auf der Oberlippe. Sowas Ähnliches wie ein Schnurrbart. Sah eher bescheiden aus. Aber ich wollte mich auch nicht rasieren, denn das musst du dann jeden Tag machen. Das nervt. Es tut erstmal weh und dann die Pickelgefahr. Auf der Klassenfahrt hatte nun jemand einen Rasierapparat dabei. Und irgendwie war es schon auf der Busfahrt ein Gesprächsthema, dass es optisch doch was hermachen würde, wenn dieser Flaum weg wäre. Also gab ich mir selbst einen Ruck, dem Klassenkameraden mit dem Rasierapparat gab ich einen gehörigen Vertrauensvorschuss und schon war der Flaum weg. Ich fand, das sah verdammt gut aus. Unser Klassenlehrer allerdings, Deutschlehrer und überzeugter Träger eines Vollbartes, schaute schon vom ersten Moment an skeptisch. Er schrieb nach dieser Klassenfahrt über jeden von uns ein Gedicht, das über mich endete mit dem Satz, er ließ die Haare hochgestimmt, womit er wohl sagen wollte, naja, der Wagner war zwar gut gelaunt dabei, aber wie konnte der sich bloß nur seinen Bart abrasieren? Eine andere Klassenfahrt, die sogenannte Skifreizeit, hat mich ebenfalls eine gewisse Überwindung gekostet. Normalerweise wäre ich nie im Leben auf die Idee gekommen, mir zwei Bretter unter die Füße zu schnallen, eine Brille aufzusetzen, die aussieht wie die Schutzbrillen bei einem Atombombentest und mich in viel zu teuren Klamotten einen Hang hinunterzuwagen. Genau das war aber das Programm. Also kam ich mutig im gefühlt 3 Meter breiten Flug den Hang heruntergeschlichen, führte die Skier unfreiwillig dann doch wieder zusammen, wurde schneller und schneller und bin sogar fast vor unserer Gruppe wieder zum Stehen gekommen. Aber eben nur fast. Ich fiel zuerst hin und ich weiß nicht mehr, wie viele sonst noch. Gefühlt war es die ganze Gruppe, während wir uns alle schlapp gelacht haben. Die letzte Klassenfahrt war kurz vor dem Abitur. Es sollte weit weggehen, nach Italien. Einer in der Klasse meinte daraufhin angsterfüllt, was, Italien? Bloß nicht, wenn du da abends in die Disco gehst, dann bekommst du einen Joint in den Arm gedrückt und wirst abhängig. Nachdem wir gewisse Missverständnisse über Italien im Allgemeinen und den Gebrauch von Rauchwaren im Speziellen ausräumen konnten, fanden wir uns auf einem Campingplatz in der Nähe von Florenz wieder. Da war drumherum nicht viel. Vor allem war nicht viel los. Aber es gab eine Art Disco auf dem Gelände. Die hatte irgendeinen unaussprechlichen Namen mit einem G am Anfang, weshalb wir sie einfach nur Club Gulasch genannt haben. Dort kamen wir abends alle zusammen. Die eine Hälfte des Jahrgangs tanzte sich zu Come on Baby Light My Fire in einen psychedelischen Rausch. Die andere Hälfte zu irgendetwas, von dem der DJ meinte, es sei Techno. Jedenfalls wären wir alle in dieser Konstellation zu Hause wohl nie gemeinsam in eine Disco gegangen, bei so verschiedenen Geschmäckern. Aber Club Gulasch hat uns alle vereint. Das sind die Dinge, an die ich mich bei Klassentreffen erinnere. Und nicht, wer die besten Noten hatte, das beste Abitur oder die meisten Punkte bei den Bundesjugendspielen.
Dirk Wagner möchte die Erinnerungen an die Klassenfahrten seiner Schulvergangenheit nicht missen, auch wenn sie schon rund 30 Jahre zurückliegen. Für wichtig hält Klassenfahrten auch Dr. Martin Bujard, Sozialwissenschaftler und Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung. Guten Tag.
Schönen guten Tag, Frau Fuhrmann.
Sie haben mit Ihrem Institut im Juli eine groß angelegte repräsentative Studie zur Belastung von Eltern und Kindern in der Corona-Pandemie vorgelegt und argumentieren vor diesem Hintergrund. Was haben denn diese Ergebnisse mit Klassenfahrten zu tun?
Sehr viel. Also wir haben zum einen gezeigt, wie stark die Bildungsrückstände sind und zum anderen, wie sehr die Schulschließungen sich auf die psychische Gesundheit ausgewirkt haben. Und da gibt es doch erhebliche Defizite bei beidem. Und letztlich muss man beides wieder in Gang kriegen. Und das ist ein langer Prozess. Und das Thema Bildung spielt eine sehr große Rolle aktuell. Aber das Thema der psychischen Belastung und wie man da wieder rauskommt, ist wahnsinnig wichtig. Und da können Klassenfahrten sehr stark helfen.
Erzählen Sie uns ein bisschen genauer, welche Ergebnisse die Studie gebracht hat. Was gibt es für psychische Belastungen, die wirklich auch manifest und festzustellen sind?
Ja, es gibt ja diverse Belastungen im psychosomatischen Bereich und Angststörungen. Und wir haben speziell auch zeigen können, dass die depressive Symptomatik sehr stark zugenommen hat. Das waren vor Corona 10% und das sind im Anschluss der Schulschließung waren es 25% bei den Jugendlichen. Also ein Anstieg von fast 500.000.
500.000, ja, das sind ja schon viele.
Das sind sehr viele und die haben diese depressive Symptomatik. Das bedeutet nicht, dass die schwer krank sind, aber sie sind zumindest an einer Schwelle, wo man sehr ernst nehmen muss und wo man schauen muss, dass sie da auch wieder rauskommen. Und das hat vor allem etwas damit zu tun, dass ja monatelang gerade die Jugendlichen bei den unter 12-Jährigen, die waren ja dann oft nach 2 Monaten, war ja die Schule dann wieder offen. Aber bei vielen Jugendlichen waren die Schulen ja 4 oder 5 Monate geschlossen. Also in Hessen war es ja wirklich 5 Monate. Hessen war ja besonders lange geschlossen. Und 5 Monate lang nicht Gleichaltrige gesehen. Ja, und die bekamen ja auch gesagt, trefft euch nicht groß, ihr könnt euch ja anstecken. Und 5 Monate lang in der Phase, wo man wirklich die Welt erkundet und erlebt, wo man Gleichaltrige braucht, nicht dieses zu haben, sondern eher zu Hause im Zimmer sitzen zu müssen, ist eine unglaublich lange Zeit, die sich doch sehr stark ausgewirkt hat.
Also die Jugendlichen hat es da besonders getroffen. Gibt es andere Merkmale oder andere Hintergründe, die vielleicht noch entscheidend sind, wen es da mehr trifft?
Ja, also in besonderer Weise hat es Mädchen getroffen, viel stärker als die Jungen, obwohl die Jungen klassischerweise auch mehr auffallen, wenn es denen psychisch nicht so gut geht. Aber bei Mädchen ist es oft stiller und die hat es deutlicher getroffen. Und zum anderen auch Jugendliche mit Migrationshintergrund.
Vielleicht auch, weil die dann häufiger noch enger wohnen und deswegen ist noch wichtiger, ist jetzt auch wieder rauszukommen, sagen Sie. Aus diesen Ergebnissen schließen Sie auch, ja, wir müssen Ausflüge und Klassenfahrten wieder mehr durchführen?
Unbedingt. Klassenfahrten haben zum einen den Vorteil, dass es niedrigschwellig ist. Das heißt, auch Kinder, Jugendliche mit aus einkommensschwächeren Familien oder Migrantenfamilien sind alle dabei, also alle profitieren davon. Das ist auf jeden Fall sehr wichtig. Und zum anderen darf man eins nicht vergessen, das ist ein Prozess. Wir Erwachsenen, wir wissen irgendwie nach der Pandemie ungefähr, wie man vor der Pandemie letztlich miteinander kommuniziert hat. Wir können das irgendwie wieder in Gang bringen. Aber die Jugendlichen, wenn die 1 Jahr oder 1,5 Jahre Pandemieerfahrung haben, davor waren sie von der Entwicklung her noch ganz woanders. Die haben das erlernt, sich zu isolieren. Und manche sind jetzt schon auf dem Weg, dass es sich vieles normalisiert hat. Aber andere, die sind auch sehr stark isoliert und zurückhaltend. Und gerade eine Klassenfahrt bringt eine Dynamik, dass sie sich miteinander beschäftigen, dass sie Zeit zusammen erleben, auch gemeinsam irgendwo übernachten, rauskommen. Auch für die Dynamik in der Klasse ist es wahnsinnig wichtig.
Sie haben eben selbst gesagt, es wird viel über Bildung gesprochen im Moment. Es wird über Lernlücken gesprochen, es wird über den Stoff gesprochen, auch auf der Kultusministerkonferenz, der wieder aufgeholt werden muss und darüber, wie man das schaffen kann. Also es gibt sicher welche, die sagen, na, wir müssen eigentlich doch jetzt viel mehr in das Lernen investieren, als wieder wegzufahren. Was sagen Sie dazu?
Das halte ich für eine falsche Prioritätensetzung. Man muss beides gemeinsam hinkriegen. Man muss Lernrückstände aufholen, aber die Defizite in der Sozialkompetenz, die fehlenden Möglichkeiten, Sozialkompetenz zu schulen, sind ja viel gravierender als in Mathe oder in Deutsch. Weil Mathe und in Deutsch und die ganzen anderen Fächer, das wird ja Woche für Woche gemacht. Aber sowas wie Sozialkompetenzen ist auch teilweise schwierig, weil gerade in Pausen dann ja wieder Maske getragen wird. Und deswegen ist das gerade wichtig, dass die wegfahren. Und man muss auch sehen, dass Kinder, die vielleicht auch isoliert sind, vielleicht auch psychisch belastet, die lernen ja auch nicht so gut. Insofern muss man das genauso im Blick haben und letztlich beides fördern. Und es ist auch wirklich ein langer Prozess, bis die Kinder sich davon erholt haben, bis sie wieder so relativ normale Gruppenverhalten auch wieder haben und auch bis sie die Lernrückstände aufgeholt haben. Also bei manchen sind gut dabei, also es ist auch keine verlorene Generation. Aber es gibt auch erheblichen Anteil, die sowohl Lernrückstände haben, die gravierend sind, als auch die sehr belastet sind. Und die muss man mitnehmen.
Jetzt gab es ja vor der Pandemie so einen leichten Trend in den höheren Klassen zumindest, auch ins Ausland zu fahren, nach Kroatien, nach Mallorca oder gar New York zu fliegen. Das ist vielleicht nicht unbedingt nötig, um diesen Effekt zu erzielen, von dem Sie jetzt reden?
Nein, den Gruppeneffekt, den kann man auch 1 Stunde entfernt in der Jugendherberge haben. Das ist auf jeden Fall nicht notwendig, nach New York zu fliegen. Also wichtig ist, dass es gemacht wird und aus pandemischen Gesichtspunkten ist es ja, das muss man ja schon im Blick haben, sind natürlich Auslandsreisen auch nicht ganz so einfach. Insofern gibt es in Deutschland ganz viele tolle Orte und bei den älteren Kindern sind Städte spannend, dass sie sich auch was angucken können. Aber wichtiger ist, dass sie vor allem möglichst lang die Klassenfahrten sind, dass sie viel Zeit haben, dass sich diese Klassendynamik entstehen kann. Und alle Erwachsenen werden feststellen, auch mit 50, 60, 70 Jahren, sie können sich eigentlich noch an Klassenfahrten erinnern, aber vielleicht nicht an jede einzelne Schulwoche. Und das zeigt auch aus, wie wichtig die sind, denn es wird auch gelernt dort.
Die Kinder müssen wieder raus, sagt Dr. Martin Bujard, dann können sie auch besser lernen am Ende. Forschungsdirektor am Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung ist er. Herzlichen Dank, Herr Bujard. Mehr als Jugendherberge, ein Lob der Klassenfahrt HR2, der Tag. Die Klasse 9C der Claudia-Nolte-Förderschule Vechta ist auf Klassenfahrt nach Berlin und erlebt da alles, was eine gute Klassenfahrt ausmacht. Busreise, Jugendherberge, Museumsbesuche. Das ist mit ein paar weiteren Schleifen der Inhalt des Hörspiels Förderschulklassenfahrt von Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf. Und ganz nebenbei geht es auch um den fordernden Berufsalltag vieler Pädagogen und Pädagoginnen.
9 Stunden auf der A2. Die erste Rast für unsere Gefährten. Grenzübergang Marienborn. Ein historischer Ort.
So, liebe Leute, erste Pause. Ich darf mal ganz kurz um Aufmerksamkeit bitten. Wer zur Toilette möchte, Pause, geht jetzt bitte Pause. Einmal ganz kurz rüber ins Rasthaus. Wir haben nicht so lange Zeit. In einer Viertelstunde sehen wir uns alle wieder am Bus.
Okay, wo ist McDonald's?
Hier gibt es jetzt kein McDonald's.
Warum gibt es hier denn kein McDonald's?
Das nervt total, Frau Rutkowski. Warum gibt es hier kein McDonald's? Wir sind an 1000 McDonald's hier vorbeigefahren.
So, und für diejenigen, die sich
interessiert... Für junge Leute gibt es hier überhaupt gar nichts zu essen. Die gibt es nur Schnitzel.
Für die Leute, die es interessiert, wir sind hier an der Raststätte Marienborn. Das ist ein ehemaliger Grenzübergang. Grenzübergang Marienborn. Hier war früher die Grenze zwischen der DDR und der BRD.
Wann?
Das waren stundenlange Grenzkontrollen.
Wann? Ist das lange her?
Höre von dem Grenzbeamten.
Ist das schon lange her?
Jerome, das ist gar nicht so lange her, das ist nur 25 Jahre her.
25 Jahre ist nicht lange her. Weißt du, was nicht lange her ist, Frau Trotzki? 20 Minuten.
Die Förderschulklassenfahrt von Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf erschien bei Tacheles Roof Musik, geht noch weiter, auch bei uns. Von Schul- und Klassenfahrten hängt eine ganze Infrastruktur ab. Nicht nur Agenturen, die mittlerweile Klassenfahrten häufig organisieren, sondern auch die Jugendherbergen. Anfang des 20. Jahrhunderts wurden sie im Rahmen der Jugendbewegung gegründet, als Unterkunft für Jugend oder andere Schulgruppen, die damals selbst organisiert unterwegs waren. Rund 450 Jugendherbergen gibt es inzwischen bundesweit. Die Zahl der Übernachtungen allerdings ist unter Corona allein schon durch monatelange Schließungen dramatisch eingebrochen. In Hessen mussten sogar zum Beispiel die Häuser in Gießen, Weilburg und Zwingenberg dauerhaft aufgeben. Jetzt hoffen die verbliebenen Herbergseltern der Nation wieder auf reisehungrige Schulgruppen und haben sich irgendwie, oft mit Unterstützung und kreativen Lösungen, über die letzten Monate gerettet, wie Barbara Leidl am Beispiel der Jugendherberge im bayerischen Mühldorf am Inn berichtet.
Auf den Steinbänken vor der Tür sitzen ein paar Sechstklässler einer Münchner Schule. Sie warten darauf, dass ihr Bubbleball-Turnier losgeht. Sie also gleich eingepackt in eine Luftpolsterhülle, damit's Rempeln nicht so wehtut, miteinander Fußball spielen dürfen. Soweit, so normal in der Jugendherberge Mühldorf. Vor 1,5 Jahren beim ersten Lockdown sah das ganz anders aus, sagt Leiter Engelbert Wiesböck.
Wir haben von heute auf morgen schließen müssen. Es war wirklich dramatisch. Wir haben dann viele Lebensmittel an die Tafel gespendet. Es war für uns schon ein herber Verlust.
Doch die Jugendherberge hatte Glück. Ein Grund: Träger ist die Stadt Mühldorf und die gleicht, auch in Nicht-Corona-Zeiten, finanzielle Defizite aus. Bürgermeister Michael Hetzel.
Wir sind in der Kreisstadt Mühldorf grundsätzlich in der glücklichen Lage, dass auch unter Corona-Zeiten uns die Gewerbesteuer und die Steuereinnahmen grundsätzlich nicht so eingebrochen sind wie anderen. Wir waren zu keiner Zeit nicht einmal auf Hilfszahlungen des Landes angewiesen. Folglich waren wir auch immer in der Lage, diese Defizite auszugleichen. Deswegen waren Härteeinschnitte momentan nicht vonnöten. Zum Glück ist der Kelch an uns vorübergegangen.
Den zweiten Lockdown haben die Mühldorfer überbrückt, indem sie Krankenhauspersonal beherbergt haben oder Soldaten, die im Gesundheitsamt aushalfen. Um Pfingsten kam dann noch eine besondere Erfahrung hinzu. Familien haben die Jugendherberge als Urlaubsziel wiederentdeckt.
Ja, Urlaub daheim, Urlaub in Bayern ist natürlich schon ein sehr, sehr starkes Argument. Flugreisen waren sowieso mehr oder weniger tabu und von daher hat sich das natürlich schon angeboten. Ich denke, dass Bayerns Jugendherbergen sehr, sehr stark ausgelastet waren in den Ferienzeiten.
Die Ausrichtung auf Familien möchte der 51-jährige Jugendherbergsleiter auch gern ausbauen, wenn Platz ist. Denn die Nachfrage von Schulklassen und Sportvereinen ist wieder da.
Es war eine irrsinnige Anfrage, wobei wir nicht alle Gruppen bedienen konnten. Wir mussten leider Gottes auch so manche Sportgruppe absagen, die einfach aufgrund der Abstandsregelung nicht machbar war.
Mühldorf hat auch viel zu bieten, ist er stolz. Die Sportjugendherberge hat ein großes Trampolin, 3 Fußballplätze, Streetbasketball und im Winter eine Kunsteisbahn. Die Nähe zu München ist auch nicht abträglich. Außerdem sind die Mühldorfer grundschulzertifiziert, orientieren sich mit ihren Programmen also am Lehrplan.
Wir haben zum Beispiel den Wasser auf der Spur als Programm. Da geht es darum, wo kommt das Wasser her und wo fließt das Wasser hin. Und wir fahren da zum Beispiel dann an die Kläranlage, wir gehen an in.
Und darauf legt der gelernte Koch Engelbert Wiesböck großen Wert.
Es ist so, dass wir einfach keine vorgefertigten Produkte verwenden, sondern dass wir wirklich tatsächlich noch selber kochen. Das ist natürlich schon eine Abhebung von einigen anderen Jugendherbergen, die einfach manches vorgefertigt aufgrund der Personalnot auch verwenden müssen. Wir brauchen es Gott sei Dank nicht.
So sieht er seine Jugendherberge auch gut im Rennen für die Zukunft.
Einige Jugendherbergen mussten schließen. Der Rückgang der Buchungen war für manche nicht mehr zu verkraften. Die in Mühldorf hat, wie die meisten anderen, hilfreiche Lösungen und Unterstützung gesucht und gefunden, wie Barbara Leidl berichtete. Entstanden ist die Jugendherbergskultur Anfang des 20. Jahrhunderts. Die Idee der Schulfahrt ist allerdings noch älter. Dr. Viktoria Gräbe, Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Hildesheim, guten Tag.
Guten Tag, ich grüße Sie.
Sie forschen, Bildungsforschen sozusagen, in der Geschichte der Klassenfahrt herum. Seit wann gibt es denn die Idee der Klassenfahrt überhaupt?
Ja, also die Idee der Klassenfahrt an sich ist dann doch schon eher etwas jüngere. Denn eigentlich haben wir es zunächst mit Schülerreisen zu tun, die schulübergreifend oder aber mit ausgewählten Schülern stattfanden. Also Klassen im Klassenverbund, das ist eine Idee des 20. Jahrhunderts.
Sie haben besonders sich mit den Schulfahrten des 19. Jahrhunderts beschäftigt in Ihrer Forschung. Für wen wurden die denn angeboten?
Genau, also wenn wir vom Übergang am Ende des 18. Jahrhunderts, wo also sozusagen die ersten Schülerreisen zu Fuß begannen, dann in den Beginn des 19. Jahrhunderts eintreten, dann haben wir hier einerseits die Turnbewegung, die einen großen Einfluss ausübte. Das Ziel war eben tatsächlich eine Tauglichmachung auch des Körpers. Und dann setzt eben durch diesen Zusammenhang mit der Turnbewegung auch eine Pause ein. Also die Turnbewegung ist politisch sozusagen diskreditiert worden. Es wird nicht mehr so viel gereist. Und dann tatsächlich in der Mitte des 19. Jahrhunderts, als sozusagen die Aufmerksamkeit für den Körper und auch die möglicherweise Gefährdung des Körpers durch Schule bewusst wird, fängt man wieder stärker an, mit Schülern zu laufen, zu wandern und dann auch vermehrt mit der Bahn zu reisen und das dann auch mit den höheren Schulen.
Und dabei der Gedanke wirklich so, sagen wir, die körperliche Ertüchtigung oder der Trainingseffekt. Die höheren Schulen, sagten Sie gerade, Frau Gräbe, waren die Zielgruppen dieser Fahrten, also die wurden auf Reise geschickt. Was stand denn über die körperliche Ertüchtigung hinaus noch an Hintergedanken damit im Spiel oder war damit im Spiel?
Genau, also wir können im Grunde zwei Stränge beobachten. Das eine ist eben diese körperliche Ausbildung und Tüchtigmachung. Das andere ist die geistige Bildung. Also Schülerreisen wurden als ein hervorragendes Mittel der Sittlichkeitserziehung, der geistigen Bildung angesehen. Man nannte sie nicht zu Unrecht auch Instruktionsreisen. Und das heißt, diese Reisen führten vor allem an die Orte der griechischen Antike, also innerhalb Deutschlands zwar, aber sozusagen an ihr Erbe. Sie führten in Städte mit großem kulturellem Erbe. Sie führten aber auch in die deutschen Gebirge. Und dann, wenn wir an die Realschulbildung als einen Teil der höheren Bildung denken, dann geht es auch tatsächlich in Fabriken, es geht in den Bergbau hinein, um an die Orte des realen Lebens sozusagen zu treten, aber immer mit dem Gedanken, die Schüler hier vor Ort weiterzubilden.
Und für wen wurde das angeboten? Galt das dann für alle Schüler und Schülerinnen der höheren Schulen?
Die Schüler der höheren Schulen und ja, wir können hier tatsächlich erstmal auch nur von Schülern sprechen, weil die Mädchenbildung ja eine starke Verzögerung hatte. Die Schüler der höheren Schulen wurden tatsächlich ausgewählt. Also grundsätzlich vertrat man die Auffassung, dass es sowieso nur die Primaner und Sekundaner, das heißt die höheren Klassen sein durften, mit denen man auf Reisen ging. Und dann galt dieses Angebot tatsächlich auch für einerseits die Braven und andererseits die Leistungsstarken. Und was natürlich noch hinzukommt, es waren kostenpflichtige Reisen, gerade wenn dann die Bahn ins Spiel kam und Hotelübernachtungen, dann war das natürlich auch etwas, was sich nicht jeder leisten konnte.
Aber so eine soziale Idee oder eine demokratische oder vielleicht sogar die der Völkerverständigung, wie dann später bei den Austauschprogrammen, die gab es damals noch nicht, oder?
Das finden wir zumindest in den Schriften der Lehrer über den Sinn dieser Reisen eher weniger. Also es hat doch tatsächlich dieses Reisen auch eine stark ja, eine starke Disziplinkomponente. Das heißt, Unterordnung, Aufreisen war gefordert. Die Schüler wurden in Klassen eingeteilt, die sich gegenseitig zu beaufsichtigen hatten. Völkerverständigung, naja, man besuchte vor Ort die Einheimischen sozusagen, versucht, mit ihnen in Kontakt zu treten. Aber eine demokratische Kultur oder darüber hinausgehend, das lässt sich doch da nicht beobachten.
Sie haben jetzt gerade auch von Schriften, die Sie eben einsehen konnten, von Lehrern und Lehrerinnen, weiß ich nicht, waren Frauen dabei?
Nein.
Gesprochen nur von Lehrern, okay, und auch von Schülern. Aber Sie haben auch ein Tagebuch eines Mädchens auf Reise gefunden. Was kann man denn aus diesen Schriften oder diesen Tagebüchern schließen, was da so los war auf diesen Fahrten, was genau die erlebt haben?
Ja, also dieses Tagebuch ist tatsächlich schon nach der Jahrhundertwende, also dann Anfang des 20. Jahrhunderts, entstanden, ein Mädchen aus Berlin, das in den Genuss einer solchen Reise kam, weil sie zu den Klassenbesten gehörte. Also 15 Berliner Schulen wurden ausgewählt und dann wiederum da die Klassenbesten, und ein Mäzen unterstützte diese Reise. Und was auf diesen Reisen passierte, das, ja, viel in diesem Tagebuch dreht sich tatsächlich um das Essen. Also es hat einen großen Stellenwert eingenommen. Und alles andere, das kann man schon so zusammenfassen, ist das, was auf Reisen gelernt wurde, beziehungsweise was an bereits erlerntem Wissen angewendet werden konnte. Also wir können diese Tagebücher eben auch als eine Sozialgeschichte sozusagen des Umgangs der Lehrer mit den Schülern beobachten. Also Tagebücher wurden dazu geführt, das Beobachtete auf Reisen zu dokumentieren und hinterher auch nochmal kontrolliert. Also insofern sind das etwas merkwürdig ambivalente Quellen, die wir hier sehen. Und wir wissen nicht wirklich, was da untereinander auf Reisen passiert ist.
Und was haben die Lehrer in diese Schriften notiert?
Was in diesem speziellen Reisetagebuch ist, da wurden eben tatsächlich Fehler korrigiert, also wenn ein Hotel falsch bezeichnet wurde oder geografische Angaben nicht ganz genau stimmten, dann wurde da rein korrigiert.
Und was haben Sie in Ihren eigenen Schriften notiert? Also was für Themen kamen darin vor? War das auch so sehr aufgeräumt?
Sie meinen jetzt, was auf diesen Fahrten unterwegs passieren sollte?
Sie hatten genau, also die, von den Schriften der Lehrer gesprochen, deswegen frage ich da nochmal.
Genau, also diese Schriften der Lehrer, die ich meine, die drehen sich eben darum, welchen Zweck diese Schülerreisen haben. Und viele dieser Schriften haben tatsächlich eben auch anderen Lehrern dann als eine Art Vorlage gedient, wie solche Reisen durchzuführen sind. Wir können hier von einer zunehmenden Standardisierung ausgehen. Und diese Reisebeschreibungen sind tatsächlich sehr aufgeräumt. Also es ist eine durchplanerische Komponente dabei, die wir heute auch haben, angesichts von Bürokratie und so weiter, aber die in dieser Zeit vielleicht ein bisschen verwundert. Aber wir bewegen uns ja hier in der Zeit der beginnenden Bürokratisierung.
Im 19. Jahrhundert war die Klassenfahrt oder auch die Schulfahrt eben noch etwas anderes. Dr. Viktoria Gräbe, Erziehungswissenschaftlerin an der Uni Hildesheim und Forscherin über Klassen- und Schulfahrten. Vielen Dank für diese Eindrücke. Mehr als Jugendherberge, ein Lob der Klassenfahrt, HR2, der Tag. Im Hörspiel Förderschulklassenfahrt geht eine Inklusionsklasse einer Förderschule auf Klassenfahrt nach Berlin. Und das stellt die sehr bemühte und zugewandte, aber mit dieser Klasse oft heillos überforderte Klassenlehrerin vor ein paar Probleme. Problematisch klingt das natürlich bei Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf trotzdem nicht.
Lange. So Leute, einmal bitte durchziehen, ganz kurz mal eben.
2-1, 2-1.
Gut, Jerome, Bogdan, Hassan,
1,
Jerome sind 4.
4,
Susanne,
5, 1,
so,
17.
Wir sind vollzählig, so ganz kurz einmal herhören, Leute.
Ja.
Wir sind jetzt hier bei Madame Tussauds in Berlin. Das ist eine Berliner Spezialität, ein Wachsfigurenkabinett.
Was? Einmal ist das wie Kino?
Einmal die Ohren spitzen, einmal kurz zu.
Oh, aber es ist nicht wie Museum, ne? Ich habe keinen Bock auf Museum.
Es ist ein Museum, aber ein richtig cooles Museum.
Cooles Museum? Das ist so wie lustige Schule. Das gibt's nicht.
So, da sind Figuren von Stars abgebildet und da könnt ihr euch mit fotografieren lassen. Also, gehen wir einmal bitte rein. Da sehen wir direkt zu Beginn der Ausstellung eine Nachbildung von Adolf Hitler.
Ja, jetzt haben Sie das selber gesagt. Sie haben gesagt, wir dürfen nicht Hitler sagen.
Das passiert auf der Förderschulklassenfahrt von Jan Böhmermann und Klaas Häufer-Umlauf, erschienen bei Tacheles Roof Musik. Neben den Klassenfahrten findet in den Schulen ja auch noch Unterricht statt. Seit fast 8 Wochen sind die Sommerferien in Hessen vorbei. Die Herbstferien stehen vor der Tür. Zeit für eine Zwischenbilanz. Wie sieht die Situation an den Schulen mittlerweile aus? Mit Masken, Tests und Lüftungskonzepten wird ja schließlich der Pandemie getrotzt. Und das in allen Ländern, allen Bundesländern etwas anders, wie Sandra Müller berichtet.
Bildung ist Ländersache. Das ist im Grundgesetz so festgelegt. Doch während der Corona-Pandemie hätte sich so manch einer gewünscht, dass eben doch nicht jedes Bundesland macht, was es will. Warum es aber trotzdem immer so kommt, auch jetzt im neuen Schuljahr, erklärt sich SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach so. Man habe geglaubt,
dass die Pandemie nach dem Sommer vorbei ist, dass das nicht mehr zurückkommt. Und der zweite Faktor wird gewesen sein, dass viele gedacht haben, das ist bei Kindern sowieso nicht so schlimm. Wenn die Kinder das bekommen, dann werden die nicht wirklich krank. Das kann man den Kindern zumuten, dass sie sich infizieren.
Und so gilt jetzt in jedem Bundesland irgendwie ein bisschen was anderes. Allein ein Blick auf Hessens Nachbarländer zeigt das deutlich. Zum Beispiel bei den Tests. Immer montags wird in Rheinland-Pfalz getestet. In Hessen zweimal die Woche. In Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen sogar dreimal. Allerdings
für diejenigen, die genesen bzw. zweimalig geimpft sind und die zwei Wochen nach der zweiten Impfung schon verstrichen sind, die sind von dieser Testpflicht ausgenommen und sie müssen dann natürlich einmal nachweisen, dass sie entsprechend genesen oder ein zweites Mal bereits geimpft sind,
sagt NRW-Bildungsministerin Yvonne Gebauer. In Thüringen wiederum geht man einen ganz anderen Weg. Dort ist es mit der Testerei nämlich erstmal vorbei. Zu teuer, fand Bildungsminister Helmut Holter. Deshalb soll jetzt nur noch anlassbezogen beim Kinderarzt getestet werden. Erst bei stark steigenden Inzidenzen sollen die Tests auch wieder an die Schulen zurückkehren. Kritik an den unterschiedlichen Teststrategien kommt von Michael Guder, dem Vorsitzenden des Landeselternrats Niedersachsen.
Da kommt so viel Unruhe, so viel Unsicherheit rein bei Eltern, bei Lehrern, bei sonstigen Personen. Und da könnte eine vereinfachte Regelung oder eine einheitliche Regelung sicherlich für sehr viel Handlungssicherheit und auch Ruhe vor Ort einkehren.
Anderes Beispiel, die 7-Tage-Inzidenz. Auch hier sind sich Hessen und seine Nachbarn nicht einig. Während Rheinland-Pfalz und Thüringen noch Warnstufen hat, die die Infektionszahlen berücksichtigen, spielen sie in Hessen keine Rolle mehr. Stattdessen richtet die Landesregierung ihren Blick auf die Auslastung der Krankenhäuser, um Maßnahmen zu beschließen. Zu den Maßnahmen gehören natürlich auch die Masken. Ganz streng ist man da nach wie vor in Baden-Württemberg. Überall im Schulgebäude muss eine Maske getragen werden, auch bei Klausuren. In Hessen, Thüringen und Bayern dürfen die Schülerinnen und Schüler zumindest während des Unterrichts die Maske absetzen. In Niedersachsen gilt diese Lockerung derzeit nur für die Klassenstufen 1 und 2. Immerhin in einem Punkt herrscht inzwischen bei den Ländern Einigkeit. Präsenzunterricht soll es sein. Und das möglichst auf Dauer. Aber auch diesen Wunsch finden nicht alle Betroffenen gut. Heinz-Peter Meidinger, der Präsident des Deutschen Lehrerverbands, fordert, die Schulen sollen sich auf mindestens zwei Szenarien vorbereiten. Präsenz- und Distanzunterricht. Und auch in den Quarantäneregelungen sieht Meidinger ein Problem.
Bisher war vollkommen klar, dass bei einem Infektionsfall entweder die ganze Lerngruppe oder zumindest die Banknachbarn in Quarantäne geschickt worden sind. In manchen Bundesländern wird das jetzt komplett ausgehebelt.
Zum Beispiel in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, wo zwar die infizierte Person in Quarantäne muss, nicht aber die ganze Klasse. Sie muss sich allerdings eine Woche lang jeden Tag selbst testen. In Hessen sieht das ähnlich aus, nur dass der Testzeitraum über zwei Wochen geht und bei jedem weiteren positiven Corona-Fall neu beginnt. Dem Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, Dario Schramm, ist der Flickenteppich in der Schulpolitik ein Dorn im Auge. Für die Schüler sei nicht nachvollziehbar, dass für Freunde, die möglicherweise nur ein paar Kilometer entfernt über der Landesgrenze wohnen, andere Regeln gelten. Wenn es nach Schramm geht, birgt die Maxime »Bildung ist Ländersache« bei weitem nicht nur Vorteile.
So sieht es aus an den Schulen in Hessen und drumherum. Mit Maske, ohne Tests, mit Tests, öfter oder seltener und nach den Herbstferien wieder anders. Heute beraten die Kultusminister und Kultusministerinnen der Länder unter anderem über die Corona-Maßnahmen an den Schulen. Der Deutsche Lehrerverband drängt auf bundeseinheitliche Regelungen. Schluss mit dem Maskenpflicht-Flickenteppich. Professor Kai Marz ist Bildungsforscher und geschäftsführender Direktor des Leibniz-Instituts für Bildungsforschung und Bildungsinformation in Frankfurt. Guten Tag, Herr Marz.
Guten Tag, Frau Vormann.
Ist das denn sinnvoll, mit der Bildungshoheit der Länder zu begründen, dass in bayerischen Schulen seit Anfang dieses Monats keine Maske mehr getragen werden muss, in hessischen zum Teil aber schon, in Niedersachsen und Sachsen vielleicht nach den Herbstferien nicht mehr und so weiter, wie gehört?
Nein, es ist meines Erachtens äußerst unglücklich, als Begründung zu wählen, weil wir hören seit anderthalb Jahren, dass die Entscheidung, die die Politik auch für die Bildungspolitik trifft, soll empirische Evidenz aus der Forschung berücksichtigen. Und man fragt sich jetzt, gibt es 16 unterschiedliche Evidenzen für 16 unterschiedliche Regelungen in den Ländern? Ich halte das für nicht sehr klug an der Stelle, wirklich einen solchen Flickenteppich, wie Sie ihn ja gerade sehr anschaulich beschrieben haben, hier vorzuhalten.
Aber die Infektionslagen sind ja auch mal unterschiedlich von Ort zu Ort, vielleicht auch von Land zu Land. Muss man da nicht auch unterschiedlich regeln?
Ja, aber genau deshalb bräuchte man ja eigentlich Linien, an denen man sich orientiert und Möglichkeiten schafft, dass in den Ländern die Regeln dann halt auch in unterschiedlicher Intensität möglicherweise zur Anwendung kommen, weil es ist ja schon ein bisschen eigenartig, dass man sich vorstellt, das Virus macht an der Ländergrenze Halt. Also wir haben ja eine große Varianz in der Verbreitung im Infektionsgeschehen innerhalb der Bundesländer und darauf muss man reagieren und weniger auf die Ländergrenzen.
Andererseits fragt man sich ja, warum brauchen wir eine Einheitlichkeit? Das ist ja nicht wie, wenn man mit dem Zug fährt und in dem einen Bundesland gilt die eine Regel und im anderen die andere, was wir ja zeitweise auch schon hatten, Maske ab, Maske auf. Das ist ja bei Schülern nicht so, dass sie gehen zu der einen Schule und das jeden Tag. Also was würde da eine Vereinheitlichung wirklich bringen?
Naja, es ist auch in dem Beitrag ja schon deutlich geworden. Es ist eine Frage von Akzeptanz, von Verständnis für diese Maßnahmen. Und man kann sich nicht erklären, warum die Maßnahmen so unterschiedlich sind, wenn man doch das gleiche Ziel erreichen will. Und insofern ist es mehr als in symbolischer Art, aber auch Verlässlichkeit, auch die Überzeugung zu generieren, dass das, was da vorgeschlagen wird, auch der richtige Weg ist. Ansonsten fragt man immer wieder, hat mein Bundesland jetzt den richtigen oder ist der des Nachbarlandes vielleicht der richtige? Also es geht hier darum, Ruhe ins System zu bekommen und letztendlich Akzeptanz für die Maßnahmen, denn gerade die Kinder und Jugendlichen sind ja nun in den letzten anderthalb Jahren doch ordentlich gebeutet von der Situation, die wir vorfinden.
Ruhe ins System heißt aber für Sie nicht, der Bund gibt es dann für alle Schulen in ganz Deutschland vor?
Nein, das heißt es nicht. Das wäre der falsche Weg. Wir haben die föderale Struktur und die werden wir jetzt auch durch diese Situation nicht aushebeln. Das hielt ich auch nicht für vernünftig. Es wäre aber an der Zeit, dass die föderale Struktur versucht, ihre Stärken auszuspielen und da auf gemeinsame Aktionen, auf einen gemeinsamen Nenner kommt, wo es notwendig ist, ohne dass man in die Autonomie der Länder eingreift, sondern gemeinsam nach Lösungen sucht und nicht versucht, größtmögliche Unterschiedlichkeit herzustellen.
Damit sind wir eigentlich schon beim zweiten großen Thema der Kultusministerkonferenz, die ja heute und morgen tagt. Das digitale Lernen, der Ausbau wird vom Bund kräftig unterstützt, ist aber umzusetzen von den Ländern. Wird das denn durch Corona jetzt schneller vorankommen?
Ich denke, wir können jetzt schon beobachten, dass sich die Digitalisierung, zumindest was die Infrastruktur angeht, in den letzten anderthalb Jahren deutlich schneller bewegt hat, als das unter normalen Bedingungen passiert wäre. Wichtig scheint mir jetzt zu sein, auch zu schauen, dass dieser Schub aufrechterhalten wird. Wir erleben mittlerweile auch schon wieder Situationen an einigen Schulen, da ist Digitalität schon wieder ein Fremdwort. Also da werden all die Dinge, die man entwickelt hat in den letzten Monaten, nicht mehr wirklich genutzt. Und deswegen halte ich es schon wichtig zu schauen, an welchen Stellen ist es sinnvoll, digitale Technologien auch weiterhin einzusetzen, auch wenn wir nicht im Distanzunterricht sind.
Und das auch als gemeinsame Strategie aller Länder?
Ich glaube, hier braucht es eine gemeinsame Diskussion. Es wird unterschiedliche Lösungen brauchen. Da halte ich es auch für gut und für richtig zu überlegen, wie können die Lösungen vor Ort aussehen. Wichtig wäre mir an der Stelle, dass die Lösungen einer Maxime folgen, dass sie einem pädagogischen Zweck dienen und Digitalisierung nicht zum Selbstzweck umgesetzt wird.
Gemeinsame Strategie ist auch das Stichwort beim dritten Thema der Kultusministerkonferenz. Es muss Stoff aufgeholt werden. Das hatten Sie auch schon bei uns mal in einer früheren Sendung auch mit festgestellt, haben gesagt, da muss nachgearbeitet werden. Und jetzt will man sich verständigen, auch da über eine gemeinsame Strategie zur Aufholung von einfach verpassten Lehrinhalten. Geht das denn wirklich auch da gemeinsam ranzugehen, um auch eben gegen die Benachteiligung bestimmter Schülergruppen zu arbeiten, die sich jetzt auch unter Corona noch mal verstärkt hat?
Also ich hielt es für wichtig, wenn als Ergebnis gemeinsame Linien herauskommen, auf die man sich verständigt. Aber es wird nicht einheitliche Lösungen geben über alle 16 Länder. Das Aktionsprogramm des Bundes, das sehen wir jetzt schon, führt auch zu 16 unterschiedlichen Lösungen, wie Aufholprogramme implementiert werden. Ich finde aber, man sollte nicht immer nur um das Aufholen schauen. Das ist wichtig und es wird zusätzliche Angebote geben, sondern auch an der einen oder anderen Stelle vielleicht zu überlegen, wo können wir verfügbare Ressourcen bündeln, wo können wir vielleicht im Grundschulbereich den mathematischen und sprachlichen Bereich besonders betonen, wo können wir möglicherweise an der Quantität der Lerninhalte herangehen, ohne die Kompetenzbereiche dabei zu beschneiden. Das sind Diskussionen, die könnte man meines Erachtens durchaus wiederum für alle 16 Länder führen, ohne dass das Ergebnis nachher in der Umsetzung 16 Mal das gleiche ist.
Es muss ja nachher in der Umsetzung auch für die einzelne Schule wieder passen oder sogar für den einzelnen Schüler oder die einzelne Schülerin.
Das ist auch auch ganz wichtig, dass wir eben nicht nur über Aufholprogramme im Sinne von kognitiven Kompetenzen nachdenken, sondern es gibt eine Reihe von jungen Menschen, die haben Probleme durch die Pandemie, die sind aus der Bahn geworfen, da steht die psychosoziale Entwicklung, deren sozioemotionale Befindlichkeit an erster Stelle, um überhaupt wieder eine Situation herzustellen, die nachhaltiges Lernen ermöglicht. Also da wäre das Aufholprogramm der zweite Schritt. Der erste Schritt wäre sicherlich niederschwellige Beratungsangebote für die einzelnen SchülerInnen, aber auch für ihre Familien.
Damit sind wir eigentlich wieder beim Ausgangspunkt unserer Sendung. Gehört zu diesen Maßnahmen oder diesen Wegen auch zu einem besseren Klima wieder auch die Klassenfahrt?
Ja, die gehört auch dazu. Man muss sich ja vorstellen, dass die jungen Menschen jetzt anderthalb Jahre in einer Ausnahmesituation war, teilweise völlig isoliert von Freunden und auch von Familie über viele Wochen und Monate. Und dieses Wiedererobern des sozialen Raumes Schule, und da gehört eben auch der Klassenausflug und die Klassenfahrt dazu, als Begegnungsraum sich auszuprobieren, zu streiten, sich zu freuen, das gehört meines Erachtens zwingend zur Schule dazu, auch jetzt.
Das Lob der Klassenfahrt, auch von Professor Kai Marz, Bildungsforscher. Ganz herzlichen Dank. Und das war der Tag für heute. Wir waren eine Stunde auf Klassenfahrt, ein seltenes Unterfangen in diesen Zeiten. Dabei ist die Klassenfahrt doch aus langer Tradition und mit guten Gründen fester Posten in jedem Schüler- und Schülerinnenleben. Möge es doch bald wieder so sein können. Noch einmal hinterherreisen können Sie mit unserem Podcast, zu finden unter hr2.de und in der ARD Audiothek. Der Tag HR2. Ich heiße Karin Fuhrmann und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.